Amen. Schönen guten Morgen zusammen. Alles gut? Gott ist gut. Amen. Jawohl. Okay, kannst du mir Flipchart holen? Dankeschön. Ja, wie geht's euch? Richtig gut. Okay. Ich will starten heute mit einer Geschichte, die etwas seltsam ist. Und zwar finden wir die im Buch Exodus, hier oben auf die Stufe bitte. Okay. Wir finden das im Buch Exodus. Oh ja, ich helfe dir. Komm. Super. Und zwar geht es um unseren lieben Mose. Der ist ab und zu mal unterwegs mit seinen Schafen und eines Tages fällt ihm etwas auf, etwas Sonderbares. Vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt, mir ging das die Nacht so. Ich bin plötzlich wach geworden, mitten in der Nacht, weil ich komische Geräusche gehört habe. Ja? Und ich konnte sie nicht orten, ich wusste nicht, was es ist. Ja? Irgendwie ganz eigenartig, bin dann zwar auch aufgestanden, habe dann nichts gesehen, dachte, naja gut, dann war halt nichts. So kann es mal sein, dass es dann nichts ist. Aber in dem Fall, da war was komisch. Und wenn irgendwie was komisch ist, was anders als sonst, dann catcht das unsere Aufmerksamkeit. Dann sind wir voll da, dann sind wir voll präsent, da gucken wir, oh, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist komisch. Und dann reden wir natürlich über eine Zeit, wenn du heutzutage zumindest in Koblenz irgendwo rausguckst, nachts, da ist immer irgendwo hell. Ja. Aber Mose war da unterwegs und da war ja nicht viel, da war Steppe, da waren ein paar Schafe, da war einfach nicht viel. Und auf einmal sieht er ein Feuer. Und er denkt sich, was ist denn das? Und er geht zu diesem Feuer hin, um das irgendwie genauer zu untersuchen. Er sieht, da ist ein Busch, der brennt. Er denkt sich, das ist aber strange, das ist aber komisch. Und klar, musste sich angucken und sich genau angucken, was passiert da gerade. Und plötzlich, also kannst du dir die Szene vorstellen, ja, Steppe, bist da irgendwo draußen, du siehst, da ist so eine Pflanze, Busch, Baum, keine Ahnung, das Ding brennt, das ist schon strange und du gehst da drauf zu und plötzlich spricht jemand. Kannst du dir das vorstellen? Mir würde das Herz in die Hose und noch tiefer fallen. Das würde so pochen. Ich würde denken, was geht denn hier ab? Was ist das denn? Und diese Stimme sagt zu Mose, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Krass. Tritt nicht näher. Okay. Ich wollte nur mal gucken, was da los ist. Boah. Die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Was ist denn das? Was ist heiliger Boden? Zieh deine Schuhe aus. Sehr merkwürdig. Was steckt hinter dieser merkwürdigen Begegnung? Wir wissen es alle, die wir die Bibel kennen, Gott begegnet Mose. Und vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon mal gefragt, und ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum sagt Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus? Ich meine, das ist jetzt, kommt jetzt nicht häufig vor in der Bibel, dass wir solche, also bei den Jüngern zum Beispiel war das ja nicht so. Jesus hat ja jetzt nicht zum Petrus gesagt, so Petrus, als er da gerade auf seinem Boot war, hör mal, bevor ich mit dir rede, zieh deine Schuhe aus. War ja nicht. Was war das also irgendwie? Was hat es damit auf sich? Ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Es gibt eine, na, wie soll ich mal sagen, eine Tradition im alten Orient, die besagt, wenn du zu jemandem ins Zelt kommst, um seine Autorität zu achten und zu ehren, ziehst du deine Schuhe aus. Und diese Tradition war Mose bekannt. Er wusste darum. Also in dem Moment wusste er, als diese Stimme zu ihm sagte, zieh deine Schuhe aus, wusste er, er hat es hier mit einer Autorität zu tun. Und ich glaube, all unsere Freunde, die aus diesen orientalischen Ländern, Iran, Irak kommen, die kennen vielleicht noch so diese Tradition. Richtig? Es ist eine ganz große Verletzung der Ehre des Gastgebers, würdest du mit den Schuhen in das Zelt gehen. Dahinter steckt ein echtes Prinzip. Und das müssen wir verstehen. Es gibt ja auch diverse Religionen. Wenn du in ihre Gotteshäuser gehen willst, musst du vorher die Schuhe ausziehen. Und weißt du, was du damit sagst, wenn du die Schuhe ausziehst und in dieses Gotteshaus gehst? Du sagst damit, du unterwirfst dich, du anerkennst und unterwirfst dich dieser Autorität, die an diesem Ort Platz hat. Ist uns vielleicht so als westlich orientierte Menschen ein bisschen ein komischer Gedanke? Und wir hätten vielleicht auch ein bisschen Mühe damit, das zu akzeptieren. Aber wenn du das orientalische Denken verstehst, dann verstehst du dieses Prinzip. Das ist so. Es geht um Autorität. Es geht um Unterwerfung und Anerkennung unter diese Autorität. Um dieses Prinzip zu verdeutlichen, möchte ich gerne ein Beispiel nutzen. Wer von euch hat mal irgendwie im Ausland mit Behörden bzw. mit einer Botschaft zu tun gehabt? Niemand? Okay, eine Person, zwei Personen, drei Personen, okay. Vielleicht kennt ihr solche Geschichten, Edward Snowden zum Beispiel, der hat sich in eine Botschaft geflüchtet und weil er sich dort in diese Botschaft geflüchtet hat, konnte man ihm nicht mehr seiner habhaft werden, richtig? Warum ist das so? Weil diese Botschaft ein anderes Territorium ist. Ein Land in einem Land. Ja? Wenn du jetzt irgendein Land. Nehmen wir mal einfach ganz neutral, Paris. Vielleicht ist das nicht ganz neutral, aber du gehst nach Paris. Paris ist EU. Nee, das passt nicht. Sag mal irgendein anderes Land. Bitte? Türkei. Okay, du bist in der Türkei. Okay. Jetzt gehst du in die deutsche Botschaft dort. Wenn du in den Räumen der deutschen Botschaft bist, bist du nicht mehr in der Türkei, du bist auf deutschem Boden. Das ist Autoritätsbereich von der deutschen von Deutschland. Umgekehrt, ja, wenn du hier in Deutschland in die türkische Botschaft gehst, bist du nicht mehr in Deutschland, sondern du bist in der türkischen Botschaft. Ja, gibt es ja einige Filme, die auf sowas aufbauen, Krimis und so weiter, Spionage. Ja. Die Botschaft ist ein anderes Territorium, es ist ein anderes Land. Und in diesem Land, in dieser Botschaft, herrschen die Gesetze von dem jeweiligen Land und nicht von dem Land, in dem die Botschaft ist. Das ist ziemlich krass. Und das ist eigentlich das Bild, was hier hintersteckt. Wenn Gott sagt zu Moses, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Was meint heiliger Boden? Was macht den Boden heilig? Es ist ein anderes Territorium. Du bist in einer Botschaft, wo ein anderes Gesetz gilt, wo ein anderes Land herrscht, als das, was außerhalb von diesem Bereich ist. Das ist der Gedanke dabei. Jetzt möchte ich gerne einen kleinen Sprung machen, um das nochmal zu vertiefen, dass wir verstehen, was da so eigentlich dahinter steckt. So, wir haben hier, ich mache das mal rot, okay. Oh, falsch. Keine Sorge, also ich kriege das noch hin. So, hier ist, da mache ich mal zwei Kreise, okay? Oh, na gut. Was ist das? Zwei Kreise, klar, logisch. Nein, das ist der Ursprung. Das ist Himmel und Erde. Die Erde war ein Teil des Himmels, war in dem Himmel geborgen. Wenn ihr lest in der Bibel vom Garten Eden, ja, Eden war eigentlich quasi ein Ort im Himmel. Das war deckungsgleich. In dem Moment, als der Mensch sich von der zur Unabhängigkeit von Gott entschieden hat, waren Himmel und Erde getrennt. Zwei verschiedene Systeme. Okay, ist jetzt ein bisschen teaching-mäßig, ist okay, aber wir kriegen das noch hin. Wir kriegen da noch gut die Kurve, um das zu verstehen, um was es geht. Ja? So, als jetzt Gott zu Mose gekommen ist, wir malen jetzt mal Mose, ja, das ist vielleicht, die Dimension stimmt jetzt nicht mehr so ganz. Ne? So, da ist Mose. Sollen wir ihm noch ein paar, so, ja, gut. Das ist Mose. So, jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, hör mal zu, Junge, du stehst hier auf einem heiligen Boden. Das ist der Gedanke dahinter. Vorher waren Himmel und Erde eins. Nachdem der Mensch sich von der zur Unabhängigkeit von Gott entschieden hatte, wurden diese beiden Systeme getrennt. Und jetzt war von Anfang an es Gottes Plan, dass er das wieder zusammenbringt. Vielleicht kennst du das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung. In der Offenbarung siehst du plötzlich, wie Himmel und Erde wieder verschmelzen, das neue Jerusalem, und plötzlich ist es wieder eins. Aber bis dahin ist ein weiter Weg. So, im nächsten, wann immer Gott hier irgendwo landete, oder landen wollte, hat er sich eine Landebahn gesucht. Er hat sich einen Raum gesucht, wie er Menschen begegnen kann. Mose hatte er vorbereitet für diese Begegnung. Mose hatte vom Gott Israels gehört. Er hat sich zu dem Volk Israel gestellt. Er hat gesagt, nee, ich gehöre dazu. Hier in diesem Moment, das wurde plötzlich zur göttlichen Botschaft. Deswegen und um das anzuerkennen, diese Herrschaft, diese Autorität anzuerkennen, deswegen sagte Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Ich möchte uns eine zweite Begebenheit vor Augen führen. Und zwar halten wir einfach fest, diesen Gedanken. Früher waren Himmel und Erde eins, dann plötzlich getrennt. Und jetzt sucht Gott Wege, wie er auf diesem Planeten wieder wandeln kann, wieder landen kann, wie er das zurückerobern kann. Vielleicht hast du mal gelesen die Versuchungsgeschichte von Jesus, mal gelesen, Lukas Evangelium. Da wird Jesus herausgefordert und an einer Stelle kommt der Teufel zu Jesus und sagt, du hör mal zu, diese ganze Welt, die werde ich dir geben. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Der Teufel wusste um den Plan Gottes. Der Teufel wusste um den Plan Gottes, dass das der Plan Gottes ist, diese Erde wieder zu gewinnen und wieder in diesen ursprünglichen Zustand zurückzuverwandeln. Was hat Jesus gesagt? Oder nochmal einen Schritt zurück. Wenn ihr genau lest, sagt der Teufel, mir ist die Autorität darüber gegeben worden und wem ich sie geben will, dem kann ich sie geben. Das heißt, er hatte einen Rechtsanspruch. So, das ist das Problem. Und damit Gott die Erde wieder zurückgewinnen kann, braucht er Menschen. Gott braucht Menschen, um die Erde wieder zurückzuerobern, zurückzugewinnen. Gott braucht Menschen, die ihr Herz ihm öffnen. Vielleicht kennt ihr noch den Psalm, den Weihnachtspsalm 24, macht hoch die Tür, die Tore macht weit, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Worum geht's? Der König der Herrlichkeit will auf diesem Planeten einziehen. Deswegen hat Jesus seine Jünger aufgetragen, zu beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, damit das wieder eins wird. Schauen wir uns so eine Begegnung an, wo wir der nächste Schritt aussah. Bei wie Gott so auf diesem Planeten landet und wie Gott Menschen ruft und gebraucht dafür. Eine andere Begegnung, und zwar die Begegnung von Jakob. Jakob war ein Draufgänger und er war eigentlich so einer wie uns, wie wir. Er wusste, was gut ist im Leben, er wollte sehen, was gut ist im Leben und er hat so einige Tricks angewandt, wie wir so zu seinen Vorteilen kommt. Aber er hatte auch einen Hunger und ein Verlangen nach Gott. Und eines Tages, als er unterwegs war, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf diese Geschichte in Einzelheiten eingehen, aber eines Tages, als er so unterwegs war mit seinem Verlangen und mit seinen Aktivitäten und seinem Programm, was er so hatte, passierte Folgendes. Gott begegnet ihm in einem Traum. Und Jakob entdeckt, boah, hier ist was passiert. Und Gott antwortet ihm und sagt, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land bringen und ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und ich hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Gott, hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Achtet auf diese Begriffe hier. Jakob, es ist die Geschichte mit der, das habe ich jetzt ein bisschen abgeschnitten, es ist die Geschichte, wo, wie gesagt, Jakob träumt und dann ist diese Himmelsleiter da und Wesen gehen auf und ab. Und Jakob wacht auf an diesem Ort und sagt, der Herr, ich habe nicht gewusst, der Herr ist an diesem Ort. Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Das Haus Gottes ist das Tor, durch das Gott auf diesem Planeten landet. Das Haus Gottes ist das Tor, durch das Gott seinen heiligen Herrschaftsbereich ausbreitet und aufbaut. Und es braucht Menschen, die genau das erleben, wie ein Jakob, die eine persönliche Begegnung mit Gott haben und davon ergriffen werden und sagen, boah, Gott, was für ein heiliger, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Heilig, ähnlich wie Mose, ergriffen, heilig. Und hier sehen wir noch ein Stück mehr von diesem Plan Gottes. Gott sagt, ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Das ist die Geschichte, das ist, was im Hintergrund steckt von der Geschichte Israel. Deswegen diese Geschichte mit einem Volk, dass Gott sagt, ich habe mir ein Volk erwählt und dieses Volk, diesem Volk gebe ich ein Land. Was steckt dahinter? Dieser Plan. Dieser Plan von Gott, sein Territorium auf diesem Planeten zu erweitern. Deswegen sagt Gott zu dem Volk Israel und bereitet sie vor in einer persönlichen Beziehung, dass sie dieses Land einnehmen. Warum? Weil Gott sein Territorium ausweiten will auf diesem Planeten. Die Geschichte geht weiter. Es gibt immer wieder solche Begegnungen, wo Gott Menschen begegnet, Gott ihr Herz öffnen. Und letztendlich führt es hin bis zum Neuen Testament. Und da passiert jetzt plötzlich Folgendes. Durch das Kreuz schafft Gott alles aus dem Weg heraus, alles, was rechtmäßig im Weg steht, um diesen Planeten wieder zurück zu erobern. Und wo überall Gott Raum findet in unseren Herzen, da breitet sich Territorium Gottes aus. Deswegen sagt Paulus im ersten Timotheusbrief, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Das Fundament der Wahrheit von Gottes Reich auf diesem Planeten. So, das heißt, wenn wir über Gemeinde nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich Ziel und Zweck, was tun wir hier eigentlich? Dann geht es nicht nur darum, dass wir tolle Gottesdienste feiern. Dann geht es nicht nur darum, ein paar religiöse Gefühle und Rituale zu pflegen. Spirituelle Erfahrungen kannst du überall machen. Es gibt viele Angebote auf dem Markt der Möglichkeiten. Und sie vermitteln dir tolle spirituelle Erfahrungen, aber mehr auch nicht. Im Neuen Testament geht es um was anderes. Es geht nicht nur um geistliche oder spirituelle Erfahrungen. Es geht darum, zu verstehen, hier ist ein Herrscher. Jesus Christus ist der Löwe von Juda. Jesus Christus ist der Herr aller Herren. Er ist der Boss aller Bosse. Er ist der Chef aller Chefs. Er ist der König aller Könige. Er ist die herrliche Majestät. Und er hat überwunden. Er hat Trennung überwunden. Er hat alles Gottesfeindliche überwunden. Und dazu müssen wir wirklich noch mal eine Sache uns anschauen, und zwar den Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde auf und Fürsten und tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er in seinem Zorn und in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zu einem Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erden. Bis dahin, Psalm 2. Warum toben die Völker und sinnen eitles die Völkerschaften? Worum geht's? Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Rebellion gegen Gott. Und das ist ein Fakt. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Auflehnung gegen Gott. Warum toben die Heiden, die Völker, lehnen sich auf gegen deinen Gesalbten? Und wenn wir das hier verstehen wollen, müssen wir verstehen, auf was für einem Planeten wir leben. Wir leben in einer Atmosphäre, in einer Kultur, die geprägt ist von Auflehnung gegen Gott. Es gibt viele Facetten, die man jetzt ansprechen könnte. Ich denke, wir sehen es überall, gerade wenn man über diverse schwierige Themen spricht, wo man denkt, okay, darüber kann man reden. Aber was für eine ideologische Feindschaft dann oft auftritt, wenn man zum Beispiel über das Thema Homosexualität spricht. Wenn ich sehe, wie mit welch einer Brutalität Christen in der Welt verfolgt werden. Ich habe lange Zeit das beobachtet und viele Sachen immer wieder hinterfragt, kreuz und quer, von verschiedenen Seiten durchdacht. Und an einer Stelle bin ich immer wieder ins Stolpern gekommen. Ich dachte, warum ist das so? Dass Minderheiten auf der Erde verfolgt werden, das hat es schon immer gegeben. Aber das Ausmaß und die Brutalität, wie Christen verfolgt werden, selbst von Religionen, die sich selbst als sehr friedliebend darstellen, da schüttelt man den Kopf und denkt, was ist das? Was ist da für eine Wut dahinter? Was ist da für ein Zorn dahinter? Das ist genau diese Wut und dieser Zorn, von der die Bibel spricht, von dieser Auflehnung gegen Gott. Und deswegen hat Gott Jesus geschickt, um die Welt mit sich zu versöhnen, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Deswegen sagt Paulus im Korintherbrief, dass wir mit durch Gott, mit Christus versöhnt sind und er hat uns den Auftrag gegeben, Menschen aufzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Botschaft des Neuen Testaments ist eine Botschaft der Versöhnung. Und zwar der Versöhnung mit Gott. Dass unsere Herzen versöhnt werden mit dem Herzen Gottes. Und dann kommt es zu solchen Erfahrungen wie ein Jakob, wie ein Mose. Dann kommt es zu solchen Erfahrungen wie ein Jesaja. Lass mich das auch mal gerade lesen. Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6. Ich finde es einfach faszinierend. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf dem Thron sitzen, auf dem Hohen und Erhabenen, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Moment mal, gerade nochmal innehalten. Was ist nochmal ein Tempel? Wofür steht ein Tempel? Wofür steht ein Tempel? Ein Tempel ist eine Botschaft. Ein Tempel ist eine Botschaft, ein fremdes Territorium. Und wann immer du diesen Tempel betriffst, musst du wissen, du betrittst ein Territorium von einer fremden Macht. Das ist ein Tempel. Ich weiß, es ist ein bisschen challenging heute, gell? Seid ihr da? Geht's euch noch gut? Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen und die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten und die Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König gesehen, den Herrn der Heerscharen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit seiner Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, sodass deine Schuld gewichen ist und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte eine Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Da sprach ich, Herr, sende mich. Die Gemeinde ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Das ist ein Ausdruck von dieser Botschaft, dieser Botschaftsgedanke. Hier ist ein fremdes Territorium, hier ist ein anderer Herrschaftsbereich, hier gelten andere Gesetze. Und unser Auftrag ist, als Kirche, als Gemeinde Jesu, diesen Herrschaftsbereich Gottes auszubreiten. Botschaften zu bauen. Botschaften zu bauen, von denen aus Gott die Welt mit sich weiter versöhnen kann, sein Reich weiter ausbreiten kann. Die Gemeinde, der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wenn es irgendein großes Lebensthema in meinem Leben gibt, dann ist das Thema Gemeinde. Ich lebe dafür und ich sterbe dafür. Ich glaube, dass hinter der Gemeinde Jesu, das, was Gott sich daraus gedacht hat, ein tiefes Herzensanliegen Gottes geht. Und ich ringe darum und arbeite dafür, dass Menschen das verstehen. Das ist was zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, dass Gott das wieder zusammenführen will. Und dass die Gemeinde Jesu, der Schlüssel ist dafür. Die Gemeinde Jesu ist der Schlüssel dafür. Und deswegen werden wir im Neuen Testament immer wieder eingeladen. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen heiligen Tempel aufbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Schlachtopfer oder geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus einnimmt. So lasst euch von Gott als lebendige Steine in dieses geistliche Haus einbauen. Und das ist einfach mein Verben heute Morgen. Denk nochmal kurz nach über diesen Gedanken einer Botschaft. Eine Botschaft in einem anderen Land ist ein Land im Land. Wenn du hier zur amerikanischen Botschaft gehst, zum Beispiel in Berlin, dann bist du nicht mehr in Berlin, sondern bist du auf amerikanischem Boden. Und da gelten andere Gesetze. Und das ist der Sinn der Gemeinde. Gemeinde ist genau dieser Botschaftsgedanke. Es ist die Botschaft, die Gott aufbaut. Es ist ein anderes Territorium. Und die Kraft, die davon ausgeht, geschieht durch Herzen, die sich einfügen lassen, die das verstehen, die diesen Plan Gottes verstehen, die verstehen, was das Problem ist. Das Problem, die Auflehnung gegen Gott. Und die verstehen, dass diese Auflehnung gegen Gott nicht die anderen Bösen sind, sondern dass wir sie alle in uns tragen. Jesus hat nie Menschen aufgerufen, an ihn zu glauben. Wusstet ihr das? Er hat nie Leute aufgerufen, an ihn zu glauben, sondern er hat sie aufgerufen, folgt mir nach. Er hat sie aufgerufen, lasst mich euer Leben verändern. Wenn du mir folgst, wenn du mit mir unterwegs bist, werde ich dein Leben verändern. Und das ist, worum es hier geht. Ich glaube, von Gott veränderte Menschen verändern diesen Planeten. Von Gott veränderte Menschen verändern diesen Planeten und das ist, was wir brauchen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, einfach nochmal wieder neu zu checken. Wo stehst du? Welche Bedeutung hat dieser Plan Gottes in deinem Herzen? Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, was denkst du, meint er damit? Genau das meint er. Trachtet nach dem Reich Gottes. Danach, dass Gott immer mehr Botschaften auf diesem Planeten errichten kann. Immer mehr Herrschaftsbereiche, wo er das Sagen hat, wo Herzen ihm hingegeben sind, sich ihm ausgeliefert haben und verstanden haben, dieses wunderbare Bild, was wir in der Offenbarung sehen. Da ist ein Bild von Gott, das genau alles auf den Punkt bringt. Johannes sieht Jesus und er sieht ihn als den Löwen von Juda, der gewaltig brüllt, so dass er ihm, ähnlich wie Jesaja das beschrieben hat, diese Ehrfurcht gebietende Begegnung, wie Jakob, wo es wirklich einen tief ins Herz trifft und sagt, boah, das stellt alles in den Schatten. Und gleichzeitig sieht er ihn als das Lamm Gottes. Und das ist die Natur des Reiches Gottes. Die Kraft und die Herrschaft durch den Löwen, aber auch die Sanftmut und die Liebe des Schaf, das Lamm, das geopfert wurde, das sich hingegeben hat, das es zugelassen hat, dass es geschlachtet wurde. Warum? Um das ganze Universum mit sich, mit Gott zu versöhnen. Welche Position hat die Kirche, hat die Gemeinde Jesu in deinem Herzen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hat sie die höchste Autorität in deinem Leben? Die höchste, Priorität? Welche Bedeutung hat Jesus als der Herr in deinem Herzen und in deinem Leben? Du kannst dich ihm nähern. Und wenn man solche Begegnungen hat wie Jesaja oder auch der Jakob, wo man wirklich so in Ehrfurcht erstarrt und denkt, boah, mein Gott, dann erinnere dich an dieses sanfte Herz, das Lamm, das geopfert wurde. dein Herz mit dem Herzen Gottes zu versöhnen. Wollen wir zusammen beten? Die Einladung heute Morgen ist die: Lass dich als ein lebendiger Stein einfügen in dieses Haus, in diesen Tempel, in diese Botschaft, dass diese Botschaft gebaut werden kann. Diese göttliche Embassy gebaut werden kann, fest gegründet werden kann. Herr Jesus Christus, wir schauen jetzt hier heute Morgen auf dich. Gott, du hast uns gerufen. Du hast Menschen gerufen. In diesem Raum hier sind Menschen, die du gerufen hast, dir zu dienen. Und Gott, wir schauen jetzt hier auf dich und wir spüren unsere Begrenztheit, unsere Schwachheit. Und danke dafür, Gott, dass du unsere Herzen versöhnt hast mit dem Herzen Gottes, um uns in diese Verbindung zu bringen, die unser Leben verändert und alles um uns herum verändert. Danke dafür, Jesus. Schau jetzt einfach auf Jesus. Und ich denke, es ist wichtig, gerade bei solch einem Thema Gott eine Antwort zu geben. Was ist die Antwort, die du Gott gibst hier heute Morgen? Schau auf Jesus. Deine Antwort könnte lauten: Ja, Gott, ich will ein Teil dieses Hauses sein. Ich will mich einfügen lassen als ein lebendiger Stein. Gott, hier sind so viele persönliche Vorlieben, die ich habe. Das ist mir wichtig und das ist mir, jenes ist mir wichtig. Aber heute Morgen treffe ich mir die Entscheidung. Ich trachte zuerst nach deinem Haus, dass dein Haus gebaut werden kann. Vielleicht ruft dich Gott heute Morgen besonders zu sagen, dass du Gott dein Leben hinlegst und sagst: Gott, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, tu damit, was du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Herzen, so in meinem Leben. Dann gib Gott die entsprechende Antwort. Wie hat Gott gerufen? Wen soll ich senden? Wer will gehen? Und Jesaja sagt: Hier bin ich, sende mich. Kannst du zu Jesus sagen: Herr, hier bin ich, sende mich? Und wenn du hier bist und diese persönliche Beziehung mit Jesus, die ist dir fremd, dann möchte ich dich einladen: Lass diesen Augenblick nicht verstreichen, ohne Gott zu deinem Freund zu machen, ohne Gott zu deinem Vater zu machen. Und wie das geht, das ist ganz einfach. Du kommst zu Gott und sagst: Gott, hier bin ich, ich glaube dir, ich will dein Kind sein. Und es ist ein einfaches Gebet. Und wenn du bereit bist, dieses Gebet zu beten, dann würde ich das gerne mit dir beten. Ja, jetzt, genau, du hast es schon verstanden, jetzt. Lass diesen Augenblick nicht verstreichen. Jetzt ist die Möglichkeit, dass du Gott eine Entscheidung geben kannst und sagen kannst: Ja, ich will das. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst: Ja, ich will so Gott mein Leben geben und ihm das sagen, dass ich mit ihm versöhnt sein will, dann heb ganz kurz deine Hand. Es geht nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, sondern es geht einfach nur darum, die Hand zu heben, ist einfach ein Ausdruck des Glaubens. Zu sagen: Ja, ich will das, ich bin dabei. Dann möchte ich mit dir beten. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst: Es ist Zeit für mich, eine Entscheidung zu treffen, klare Sache zu machen mit Jesus, dann ist jetzt dieser Augenblick. Und ich möchte dich einladen und wir möchten dich unterstützen. Und möchte bitten, dass wir aufstehen. Und für die, die hier sind und sagen: Ja, ich will das, wir helfen dir. Wir helfen dir, indem wir mit dir beten, okay? Und wir machen das hier gemeinsam. Wir beten gemeinsam. Ich bete es vor, damit du es verstehst und dass du es für dich persönlich nachbeten kannst. Okay? Und nochmal. Entscheidungen formen dein Leben. Und diese Entscheidung, Jesus, mit Jesus ganze Sache zu machen, Jesus zu folgen, ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben überhaupt. Die bringt dich in diese versöhnte Beziehung mit dem Herzen Gottes. Also, wollen wir beten? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Herz. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dadurch bin ich versöhnt mit Gott. Ich danke dir dafür. Und ich nehme das jetzt an für mich. Danke für das Kreuz. Ich bin jetzt dein Kind. Amen. Sieh, so einfach ist das. So einfach bist du Kind Gottes. Und wenn du es von Herzen gebetet hast, dann kannst du es spüren. Du kannst spüren, da tut sich was. Und vielleicht magst du uns nochmal ansprechen hinterher. Wir können gerne uns darüber unterhalten. Wir möchten dich gerne unterstützen. Gott ist gut. Und von Gott veränderte Menschen verändern diesen Planeten. Amen.